NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit folgenden Themen. Drama um den Berliner Flughafen. Nachdem die Eröffnung erneut verschoben wurde, ziehen die Verantwortlichen heute die Konsequenzen. Berlins regierender Bürgermeister Wowereit tritt vom Aufsichtsratsvorsitz zurück. Das Amt übernimmt Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzek. Der wird im Landtag die Vertrauensfrage stellen. Und Flughafenchef Rainer Schwarz muss wahrscheinlich gehen. Wir berichten und kommentieren. Außerdem CSU-Klausur in Wildbad Kreuth heute mit dem neuen Lieblingsthema Pkw-Maut. Nach dem Dreikönigstreffen der FDP, die Kritik an Parteichef Rösler nimmt nicht ab. Und jetzt also die Scheidung. Das ehemalige Bundespräsidenten-Ehepaar Christian und Bettina Wulff trennen sich. Das und mehr jetzt hier im Echo des Tages. Ich bin Anna Osius. Guten Abend. Apokalypse-Bau, so könnte man das nennen, was sich derzeit am Flughafen Berlin-Brandenburg abspielt. Eine Panne jagt die nächste, die Eröffnung musste erneut verschoben werden. Entsprechend laut wurden in den letzten Stunden die Rücktrittsforderungen gegenüber den beiden Politikern, die das Drama mit zu verantworten haben. Berlins regierender Bürgermeister Wowereit und Brandenburgs Ministerpräsident Platzek. Die beiden wollten sich eigentlich mal als die Väter des Flughafens feiern lassen. Jetzt gab es heute Krisentreffen im Roten Rathaus mit vielen politischen Konsequenzen. Alex Krämer berichtet.
Mal wieder eine Krisensitzung, mal wieder haufenweise Kameras und mal wieder Berlins regierender Bürgermeister Klaus Wowereit mit einer traurigen Nachricht.
Mit Schreiben vom 4. Januar hat der Geschäftsführer Technik der Berlin-Brandenburgischen Flughäfen den drei Gesellschaftern mitgeteilt, dass der Eröffnungstermin, der angestrebt war für den 27. Oktober dieses Jahres, nicht mehr zu halten ist.
Wowereit hat Übung mit solchen Nachrichten. Es ist, je nachdem, wie man zählt, die vierte oder fünfte Verschiebung des Eröffnungstermins. Grund: Probleme mit der Entrauchungsanlage und mit anderen technischen Einrichtungen am Flughafen. Probleme, die offensichtlich nur sehr langfristig zu lösen sind.
Eine Terminfrage ist momentan nicht möglich zu entscheiden. Und insofern wird das Teil der Erörterung im Aufsichtsrat sein. Aber dazu sind jetzt auch gerade aufgrund der Erfahrungen, die bislang gemacht worden sind, erstmal weite Schritte notwendig, bevor ein neuer Termin gesagt werden kann.
2014 wird es mindestens werden und damit mindestens anderthalb Jahre später als geplant. Wowereit steht deshalb massiv unter Druck. Den will er jetzt ein bisschen reduzieren. Auf der Aufsichtsratssitzung kommende Woche wird er den Vorsitz abgeben an seinen Parteifreund und Kollegen Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzek. Außerdem soll der Aufsichtsrat darüber reden, ob Flughafenchef Rainer Schwarz entlassen wird. Er rechne damit, dass ein entsprechender Antrag gestellt werde, sagte Wowereit. Der Bund, der dritte Flughafengesellschaft daneben Berlin und Brandenburg, will Schwarz schon lange loswerden. Alles in allem, Wowereit versucht, sich etwas Luft zu verschaffen. Reicht aber alles nicht, meint die Opposition. Ramona Popp, grüne Fraktionschefin im Berliner Abgeordnetenhaus, will Wowereits Abgang als regierender Bürgermeister.
Er hinterlässt ein planerisches Chaos in Schönefeld, ein finanzielles Desaster, ein Milliardengrab regelrecht. Wir werden diese Woche noch eine Sondersitzung des Abgeordnetenhauses beantragen, einen Misstrauensantrag. Und ich bin wirklich gespannt, welcher Koalitionsabgeordnete eigentlich noch guten Gewissens sagen kann, ich vertraue darauf, ich spreche Klaus Wowereit das Vertrauen dafür aus, dass er unsere Stadt noch gut und verantwortlich in den nächsten Jahren regieren wird.
Und auch Matthias Platzek, Wowereits Nachfolger im Aufsichtsrat, sieht sich mit Rücktrittsforderungen konfrontiert. Von Dieter Dombrowski, dem CDU-Fraktionschef im Brandenburgischen Landtag.
Die Arbeit des Ministerpräsidenten ist seit Sommer letzten Jahres nicht besser geworden. Ich habe am 21. August in der Sondersitzung des Landtages den Rücktritt von Herrn Platzek gefordert. Meine Fraktion hat mir bisher keinen anderen Auftrag erteilt.
Einen förmlichen Misstrauensantrag muss Brandenburgs Opposition allerdings nicht einbringen. Auf der nächsten Landtagssitzung will Platzek selber die Vertrauensfrage stellen. Das hat er am Abend angekündigt.
Brandenburgs Ministerpräsident Platzek stellt die Vertrauensfrage. Berlins regierender Bürgermeister Klaus Wowereit tritt als Aufsichtsratschef vom Flughafen Berlin-Brandenburg zurück. Die Konsequenzen aus der Flughafen-Pann-Serie, die ja immer noch nicht abreißt. Tja, 2007 sollte der Flughafen eigentlich eröffnet werden. Jetzt sprechen wir von frühestens 2014. Das Ganze ist einfach nur peinlich, findet zumindest Horst Kloiser in seinem Kommentar.
Man möchte sich an den Kopf packen. Das kann doch nicht Deutschland sein. Das Land, auf das die ganze Welt anerkennend blickt. Unsere Technik, die Planer, die Ingenieure, um die uns alle beneiden. Autobahnen, Bahnhöfe, Flughäfen. Nein, halt. Streichen Sie Bahnhöfe und Flughäfen. Das können wir nicht. Nicht mehr. Aufträge der öffentlichen Hand gehen schief. Eine Verdoppelung der Kosten gilt ja noch als Schnäppchen. Nur 1-2 Jahre längere Bauzeiten schon fast als angenehme Überraschung. Spaß beiseite. Kaum ein Großprojekt des Staates der letzten Jahre ist rechtzeitig zu auch nur einigermaßen vorhersehbaren Kosten fertiggestellt worden. Das Hickhack um die Hamburger Elbphilharmonie und hilflose Krawalle mitsamt Vermittlungsspektakel rund um den Stuttgarter Bahnhof 21 sind nur zwei Beispiele. Fast immer führt die Spurensuche nach den Gründen in die Politik. Nicht Experten sitzen in Aufsichtsgremien und sollen über Baupläne und Kalkulationen wachen, sondern Politiker. Manchmal weggelobt, manchmal einfach, weil sie im Parteienproporz dran waren. Fachkenntnis? Eher hinderlich. Verantwortung? Wofür? 2007 schon sollte der internationale Großflughafen Berlin fertig sein. Das ist 6 Jahre und mehr als 1 Milliarde Euro Zusatzkosten her. Seither hat BER, wie der neue Airport mittlerweile abgekürzt wird, so ziemlich alles an Skandalen erlebt, was möglich ist. Ungeklärte Anflugverfahren, inkompetente und insolvente Planungsfirmen, Klagen wegen Fluglärms, mangelhafter Brandschutz. Fast unbeachtet gehen Firmen pleite, die im neuen Flughafen investiert haben. Einzelhändler entlassen Angestellte. Air Berlin leidet bis zur Schmerzgrenze. Und die Politik, allen voran der regierende Bürgermeister von Berlin Klaus Wowereit und Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck, haben bis heute ungerührt zugeschaut. Sie geben vor, den Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft zu leiten. In Wirklichkeit agierten sie ahnungslos, inkompetent und unverantwortlich. Entschuldigungen haben sie nur für sich selbst. Schuld stets auf andere abgewälzt. Daran ändert auch der aktuelle Rückzug Wowereits aus dem Aufsichtsrat gar nichts. Platzeck als sein Nachfolger tritt in schmutzige Fußstapfen. Der Hauptstadtflughafen bleibt eine unwürdige Skandalgeschichte, für die sich nicht nur Berlin, sondern ganz Deutschland zu schämen beginnt. Wären in dem sogenannten Kontrollgremium auch nur ein Hauch Anstand und Verantwortung zu Hause, würden Wowereit und Platzeck auch die Chefsessel in Berlin und Potsdam räumen, denen sie die Sitze im Aufsichtsrat ja auch nur verdanken.
Ein Kommentar von Horst Kloiser für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Und wir bleiben beim Thema, denn heute ist noch einer gegangen, der unmittelbar mit dem Flughafen Berlin-Brandenburg zu tun hatte. Hartmut Medorn, einst deutsche Bahnchef, jetzt der Chef von Air Berlin, hat bei der Fluggesellschaft überraschend gekündigt. Air Berlin steckt ja, wir haben es eben gehört, auch durch den Berliner Flughafen tief in der Krise. Für Medorn bedeutet das Ganze eine Bruchlandung. Immerhin, der Nachfolger bei Air Berlin steht schon fest.
Wolfgang Prock-Schauer, der neue Mann an der Spitze von Air Berlin, hat zwar die längste Zeit seines Berufslebens als Sanierer gewirkt, dennoch werde es Wolfgang Prock-Schauer schwer haben, Air Berlin wieder rasch aus den roten Zahlen zu hieven. Das sagt Börsenkenner Fiedel Helmer voraus. Ein schlechtes Gefühl hat Fiedel Helmer deshalb, weil die Inbetriebnahme des neuen Hauptstadtflughafens Berlin-Brandenburg offenbar noch weiter nach hinten verschoben wird. Dass Hartmut Medorn deshalb hinwirft, kann Fiedel Helmer nur allzu gut verstehen.
Ich glaube, dass Hartmut Medorn das Handtuch geschmissen hat, nachdem bekannt wurde, dass der Großflughafen Berlin erst 2014, vielleicht sogar erst 2015 fertig wird. Denn das kostet Air Berlin wieder sehr, sehr viel Geld. Denn hier wurde ja bereits Personal eingestellt, hier wurden verschiedenste Investitionen getätigt, die jetzt nicht zum Tragen kommen und schon wieder keinen Gewinn bringen.
Wie wichtig es sein wird, zusätzliche Erträge zu erwirtschaften, zeigt der Blick auf die Kostenseite. Da hatte Hartmut Medorn schon das meiste ausgereizt, hatte Strecken gestrichen, Maschinen eingemottet und gleichzeitig einen starken Partner, nämlich die kapitalkräftige Fluggesellschaft Etihad aus der Golfregion an Bord geholt. Dafür erhielt Medorn zum Abschied Lob aus dem Air Berlin Verwaltungsrat. Er habe das Unternehmen in der Krise der europäischen Luftfahrt auf einen neuen Weg gebracht und entscheidende Weichen für die Zukunft gestellt. Medorns Nachfolger Wolfgang Prock-Schauer will den Kurs seines Vorgängers beibehalten. Wolfgang Prock-Schauer dürfte zwar zugutekommen, dass er es gewohnt ist, in Krisen geratene Firmen wieder flott zu machen. Eine Erfolgsgarantie hat er allerdings auch nicht. Für Branchenkenner Jürgen Pieper ist die Gefahr durchaus gegeben, dass Air Berlin am Ende seine Eigenständigkeit verlieren wird.
Das Überleben als eigenständiges Unternehmen, das ist mit einem dicken Fragezeichen zu versehen.
Denn dem Eigenkapital von Air Berlin drohe Schwindsucht, sagte Jürgen Pieper unlängst voraus. Wer Air Berlin möglicherweise übernehmen werde, das liegt für Jürgen Pieper auf der Hand.
Dann würde Etihad ein Kandidat sein. Es ist jetzt für Nicht-Europäer sehr schwierig, eine Übernahme zu machen, aber es ist möglich. Es ist eine Alternative, wäre eine europäische Airline wie Air France zum Beispiel.
Air Berlin-Aktien haben sich bis zum Nachmittag um über 2% verbilligt.
Ein Bericht von Peter Kochanski. Ein schnurrendes Kätzchen wollte er nach eigener Aussage in diesem Wahljahr sein, aber irgendwie fällt es einem wirklich schwer, sich Horst Seehofer als Kätzchen vorzustellen. Wenn einer gerne mal kräftig austeilt, dann ist es der CSU-Chef. Nicht umsonst trägt Seehofer ja auch den Spitznamen politisches Rumpelstilzchen. Heute hat in Wildbad Kreuth die traditionelle CSU-Klausur begonnen und auch da hatten die Christsozialen ein, sagen wir mal, nicht gerade populäres Thema auf der Agenda. Katrin Brandt.
Wenn es ums Selbstbewusstsein geht, dann macht der CSU in Deutschland keiner was nach. Und schon gar nicht ihrem Parteichef Horst Seehofer.
Es gehört auch zur Geschichte der CSU, dass man oft alleine begonnen hat und am Schluss der Anführer einer breiten Mehrheit war.
Sagte der bayerische Ministerpräsident zum Auftakt der Klausur in Wildbad Kreuth. Weitgehend alleine steht die CSU derzeit mit ihrer Idee, in Deutschland eine Pkw-Maut einzuführen. Dabei glaubt Seehofer, gute Argumente zu haben.
Wir brauchen die Pkw-Maut, insbesondere durch die Autobahnbenutzer, bei denen wir selbst Maut bezahlen. Und wir wollen dieses erlöste Geld ausschließlich und direkt in Verkehrsinvestitionen in Deutschland und Bayern steuern stecken.
Doch auch der jüngste Vorstoß brachte nicht den erwünschten Meinungswandel bei den Koalitionspartnern CDU und FDP. Die Kanzlerin will nicht. Noch nicht, glaubt Seehofer.
Sie hat ihre Haltung nicht geändert, hat sie gesagt. Ja, ja, das ist aber was anderes, als sie wird sie nicht ändern.
Die CSU jedenfalls möchte, dass die Pkw-Maut in den Koalitionsvertrag nach der nächsten Bundestagswahl aufgenommen wird. Seehofer droht sogar damit, den Vertrag nur dann zu unterschreiben. Immer vorausgesetzt, dass es wieder eine schwarz-gelbe Regierung geben wird. Vom idyllischen Wildbad Kreuth aus, wo sich die 44 Bundestagsabgeordneten der CSU derzeit auf das Wahljahr vorbereiten, geht die dringende Bitte an die FDP, sich nicht weiter ausschließlich mit sich selbst zu beschäftigen. Generalsekretär Alexander Dobrindt wirkt dabei schon ein bisschen gequält.
Ich bin wirklich zuversichtlich, dass die FDP in der Lage ist, erstens jetzt am 20. Januar einen Erfolg zu verbuchen und das dann auch fortzusetzen für die Wahlen, die in diesem Jahr noch anstehen. Aber synchron schwimmen wäre da dringend geboten.
Parteichef Seehofer hatte zwischenzeitlich angedeutet, er könne sich auch andere Koalitionspartner für die CSU vorstellen. Das wies er heute klar zurück. Zum Mitschreiben.
FDP-Wunschpartner. Wir werden alles tun, dass diese Vertragsverlängerung durch den Bürger zustande kommt. Bitten die FDP, ihren Beitrag dazu zu leisten durch Beendigung der Selbstbeschäftigung. Und unsere Hauptgegner sind und bleiben SPD und Grüne.
Für die Auseinandersetzung mit ihnen will sich die CSU in den nächsten Tagen warmlaufen.
Warmlaufen für den Wahlkampf. Ein Bericht war das von Katrin Brandt. Tja, es ist schon angeklungen. Die FDP ist derzeit mal wieder das politische Sorgenkind. Parteichef Philipp Rösler steht scharf in der Kritik. Auch das Dreikönigstreffen hat da ja keine Ruhe gebracht. Entwicklungsminister Dirk Niebel gibt sich als der Königsmörder. Und noch einer scheint das Geschehen an der Parteispitze sehr genau zu beobachten, wenn auch aus sicherer Perspektive im friedlichen Nordrhein-Westfalen. Christian Lindner, der ehemalige Generalsekretär und jetziger NRW-FDP-Chef, lauert Lindner auf seinen großen Durchbruch? Klaus Schäffer berichtet.
Eigentlich will Christian Lindner ja über die Landespolitik sprechen an diesem Morgen. Aber die Zeitungen sind voll mit Berichten über das Dreikönigstreffen der FDP gestern in Stuttgart und den Frontalangriff von Entwicklungsminister Dirk Niebel auf Parteichef Philipp Rösler. Er brauche noch Zeit, alle Eindrücke des Treffens intellektuell zu verarbeiten, sagt Lindner sibyllinisch. Dann schenkt er dem ungeliebten Parteifreund Niebel aber doch noch einen ein, indem er den bayerischen Ministerpräsidenten ins Feld führt.
Spricht aber für sich, dass ausgerechnet Horst Seehofer die FDP zur Geschlossenheit aufruft. Ich hoffe, dass auch Dirk Niebel diesen Hinweis von Herrn Seehofer einzuordnen versteht.
Geschlossenheit und Arbeit an den Sachthemen, die die Bürger bewegen, das sei es, was die FDP jetzt braucht. Wer mag, kann das wiederum auch als Seitenhieb gegen Philipp Rösler verstehen. Denn dem gelingt es offenkundig ja nicht, das eigene Lager zu beruhigen. Lindner hält derzeit aber nichts von einem vorgezogenen Parteitag zur Neuwahl der FDP-Spitze. Er kenne die Stimmen, die das fordern. Es gebe bislang aber keinen entsprechenden Antrag. Und aus Nordrhein-Westfalen werde der auch nicht kommen.
Abstrakte Personaldebatten zu führen, das liegt mir einfach nicht. In diesem Frühjahr stehen turnusgemäß Neuwahlen unserer Parteigremien auf Bundesebene an. Da werden wir rechtzeitig innerhalb unseres Landesverbands beraten. Das haben wir niemals 5 Monate vor einem Parteitag getan, sondern immer zeitnah.
Zunächst einmal setzt Lindner auf den Wiedereinzug seiner Partei in den Niedersächsischen Landtag und die Fortsetzung der dortigen CDU-FDP-Koalition. Er sehe da wieder gute Chancen, betont er. Zu den eigenen Ambitionen verweist Lindner auf seine immer wiederkehrende Aussage, bis 2017 im NRW-Landtag bleiben zu wollen. Und er arbeitet sich am Kanzlerkandidaten der Sozialdemokraten ab.
Der politische Diskurs ist um etwas ergänzt worden, nämlich um ein PAS. Das ist die Längeneinheit für den kürzesten Abstand zwischen 2 Fettnäpfchen.
Zur Forderung Peer Steinbrücks nach Abzug der in Bonn verbliebenen Bundesministerien nach Berlin erinnert Lindner daran, dass bislang die Parteien im Landtag gemeinsam für den Erhalt beider Regierungssitze gewesen sind.
Wir als FDP-Landtagsfraktion werden die Beschlüsse der vergangenen Jahre jetzt aus aktuellem Anlass noch einmal in die nächste Plenarsitzung des Landtags einbringen, um auch Sozialdemokraten und Grünen Gelegenheit zu geben, sich von Herrn Steinbrück zu distanzieren.
Sagt's, grinst und wirkt hier so gar nicht wie der Vertreter einer Partei, die gerade in der tiefsten Krise steckt. Eher wie einer, der weiß, dass seine Zeit noch kommen wird.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. In Indien stehen seit heute die 5 mutmaßlichen Vergewaltiger vor Gericht, die im Dezember eine Studentin zu Tode gequält haben sollen. Die Tat sei geplant und unglaublich brutal gewesen, so die Polizei. 1000 Seiten umfasst die Anklageschrift. Und die Empörung der Inder über diese Tat ist so groß, dass der erste Tag vor Gericht im Chaos endete.
Dramatische Szenen spielten sich im Gerichtssaal ab, kurz bevor die 5 Beschuldigten erscheinen sollten. Nicht nur Polizisten, Juristen und Journalisten hatten sich Zutritt zu dem völlig überfüllten Saal verschafft, sondern auch in schwarze Anwaltsroben gehüllte Aktivistinnen. Die forderten lautstark die Richterin auf, die 5 Männer endlich antreten zu lassen. Obendrein meldete sich ein Anwalt zu Wort, der erklärte, er sei bereit, die Verteidigung zu übernehmen. Woraufhin der Mann von Kollegen im Saal angeschrien und gefragt wurde, wie er denn dazu komme, solche Menschen vertreten zu wollen. Seine Begründung: Einige Menschen sind an mich herangetreten. Sie sagten, wir haben kaum genug Geld zum Essen und um unsere Miete zu bezahlen. Sie haben gefragt, ob ich die Verteidigung übernehmen könnte. Wenn die Beschuldigten die Söhne von Millionären wären, dann würden sie von einem angesehenen Anwalt verteidigt und es gäbe keine Proteste gegen mich. Bis Donnerstag haben die Beschuldigten nun Zeit, sich selber Rechtsbeistand zu suchen. Ansonsten werden ihnen Pflichtverteidiger zugeteilt. Die Richterin, sichtlich entnervt von dem Aufruhr im Saal, ließ diesen schließlich räumen und ließ die 5 Beschuldigten dann hinter verschlossenen Türen antreten. Der eigentliche Prozess vor dem Schnellgericht dürfte in wenigen Tagen beginnen. Genau verfolgt wird die juristische Seite des Falles natürlich von der indischen Öffentlichkeit. Immer wieder schaffen es aber auch überraschende Wortmeldungen in die Schlagzeilen. So meinte nun auch ein bekannter und beliebter hinduistischer Guru, seine Sicht der Dinge darstellen zu müssen. Die Männer waren betrunken, das Mädchen hätte seine Hände falten und sie als Brüder um Gnade bitten sollen. Beide Seiten haben Schuld, wenn solche Dinge passieren. Warum hat sie auch mitten in der Nacht den Bus bestiegen? Selbst die, was Frauenrechte angeht, nicht gerade als fortschrittlich bekannten Hindu-Nationalisten baten den Guru, seine Worte zurückzunehmen. Und die Frauenaktivistin Kiran Bedi meint:
I clearly see a clash of 2 generations.
Ich sehe hier, wie 2 Generationen aufeinander prallen. Eine, die den Wandel will, und eine andere, die sie in die Vergangenheit zurückbringen möchte. Ich fordere die neue, fortschrittliche Generation auf, lass das zum einen Ohr hinein, zum anderen wieder hinausgehen.
Hear from one ear. And let it pass.
Die gute Nachricht, meinen Beobachter, ist, frauenfeindliche Äußerungen fielen in diesen Tagen zwar zuhauf, würden aber von den in großer Zahl vorhandenen seriösen Medien sofort ausfindig gemacht und als nicht hinnehmbar verurteilt.
Aus Neu-Delhi ein Bericht von Kai Küstner. In Nordirlands Hauptstadt Belfast hat es jetzt schon den vierten Tag in Folge gewaltsamer Ausschreitungen gegeben. Aufgebrachte Demonstranten attackieren die Polizei mit Steinen und Feuerwerkskörpern. Der Anlass der Gewalt wirkt auf Außenstehende vermeintlich gering. Anfang Dezember hatte der Stadtrat von Belfast beschlossen, dass die britische Flagge nicht mehr jeden Tag über dem Rathaus gehisst wird. Aber genau das bringt jetzt die pro-britischen Protestanten auf die Straße. Ein alter Hass, der sich neue Bahnen bricht, berichtet Barbara Wiesel.
Seit 4 Wochen liefern sich jetzt Randalierer in Belfast schon Straßenschlachten mit der Polizei. Vor allem an Wochenenden flackert die Gewalt immer wieder auf. Kommen auf der einen Seite Steine, Flaschen, Feuerwerkskörper raus und auf der anderen die Barrikaden und Schlagstöcke. Und die Gewalt scheint zu eskalieren. In der Nacht zum Samstag fielen sogar Schüsse gegen Polizisten. Ein Mann wurde wegen versuchten Mordes festgenommen. Die Polizei antwortete einmal mehr mit Gummigeschossen und Wasserwerfern. Und die Polizeiführung schwört, man werde die Krawalle niederschlagen, so lange wie nötig. Aber die Zahl der verletzten Polizisten wächst und steht schon bei 52. Diese Beamten, die hier ihre Gemeinde schützen, werden gewalttätig angegriffen mit Brandsätzen, Steinen, Baumaterialien, sagt Polizeikommandeurin Paula Hillman. Und der Chef der Sicherheitskräfte in Nordirland, Matt Baggett, fürchtet, dass der Einsatz von Schusswaffen an diesem Wochenende zeige, dass die Gespenster aus der nordirischen Vergangenheit wieder mitmischten. Ich befürchte, dass diese Proteste in Teilen von Ost-Belfast ausgebeutet werden, dass Mitglieder der paramilitärischen sogenannten Ulster-Freiwilligen diese Gewalt zunehmend inszenieren. Der Grund für diesen besorgniserregenden Rückfall in die Gewalt früherer Tage ist rational kaum nachzuvollziehen. Anfang Dezember hatte der Stadtrat von Belfast beschlossen, die britische Flagge nur noch an bestimmten Tagen im Jahr über dem Rathaus zu hissen. Mit dieser Entscheidung kam man den pro-irischen Republikanern entgegen. Andererseits trieb sie die pro-britischen Loyalisten im Sinne des Wortes auf die Barrikaden. Es ist ein Streit um Symbole, der aus der tiefen sektiererischen Spaltung Nordirlands zu verstehen ist. Und das Wiederaufbrechen der Gewalt aus einem so läppischen Anlass zeigt, dass trotz der politischen Fortschritte seit dem Karfreitagsabkommen 1998 die Spaltung in den Köpfen nicht überwunden ist. Seitdem wird Nordirland von einer Koalition der politischen Lager regiert. Das Niveau der Gewalt sei tatsächlich auf dem niedrigsten Stand seit 1968, sagt Polizeichef Baggett, der sich trotzdem Sorgen macht, die Fortschritte könnten durch die Protestserien wieder zunichte gemacht werden. Schließlich soll dieses Jahr der G8-Gipfel in Nordirland stattfinden. Die Stadt Derry wurde zur hochsubventionierten Kulturhauptstadt gewählt. Man tut alles, um Touristen und Investoren anzuziehen, aber die vorwiegend jungen Randalierer zerstörten durch die Gewaltorgien ihre eigene Zukunft.
Barbara Wesel berichtete. Die Stadt Stuttgart ist ab heute die erste Landeshauptstadt, die einen grünen Oberbürgermeister hat. Fritz Kuhn war ja mal Partei- und Fraktionschef der Bundesgrünen. Dann hat er die Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart gewonnen und heute Nachmittag die Amtsgeschäfte im Rathaus übernommen. Jetzt ist Baden-Württemberg also endgültig grün. Für Kuhn ist es eine Art Heimkehr. Vor mehr als 30 Jahren war er einer der Gründungsmitglieder der Grünen in Baden-Württemberg. Knut Bauer.
Kurz nach 18 Uhr sprach Fritz Kuhn seinen Diensteid und wurde nach seinem deutlichen Wahlsieg Ende Oktober offiziell als Stuttgarter Oberbürgermeister verpflichtet.
Ich schwöre, dass ich mein Amt nach bestem Wissen und Können führe. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Stadt gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohnerinnen und Einwohner nach Kräften zu fördern.
In seiner ersten Rede als neuer Stuttgarter Rathauschef skizzierte der 57-jährige frühere Bundesvorsitzende der Grünen die wesentlichen Themen, die er in den kommenden 8 Jahren bearbeiten will. So will Kuhn versuchen, seinen Leitspruch umzusetzen, mit grünen Ideen schwarze Zahlen zu schreiben. Und er betont ausdrücklich:
Ich werde auch ein OB für die Stuttgarter Wirtschaft sein. Es ist wichtig, dass wir uns um die Wirtschaft kümmern. Und zwar nicht nur nach der Logik, naja, eine Kuh, die man melken will, muss man mit gutem Gras füttern. Nein, nein. Ich persönlich bewundere Menschen, die nicht versicherbare Risiken eingehen, um Arbeitsplätze für die Allgemeinheit zu schaffen.
Zuvor haben ihm die Vorsitzenden aller Fraktionen im Stuttgarter Gemeinderat eine gute Zusammenarbeit angeboten. Auch die CDU, die nach 34 Jahren den Oberbürgermeisterposten in der baden-württembergischen Landeshauptstadt verloren hat. Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat in seinem Grußwort die Analysefähigkeit, Sachkompetenz und das Durchhaltevermögen seines Parteifreundes hervorgehoben.
Das sind die besten Voraussetzungen dafür, dass er ein guter Oberbürgermeister wird. Und ich wünsche der Landeshauptstadt deswegen alles Gute mit ihm. Eine glückliche Hand dir, Fritz, und eine gute Zukunft bei der Führung deiner Amtsgeschäfte in Stuttgart. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute.
Kretschmann sprach auch das umstrittene Bahnprojekt Stuttgart 21 an und bezeichnete es als die weniger schönen Seiten des Amtes.
Wir müssen auch Stuttgart 21 das Problem lösen. Und wir alle wissen, dass das nun durch die angesagten Kostensteigerungen ein sehr schwierig zu lösendes Problem ist.
Bereits vor seinem Amtsantritt hatte Fritz Kuhn klargemacht, dass die baden-württembergische Landeshauptstadt keinen Cent von den Mehrkosten für Stuttgart 21 übernehmen wolle. Das umstrittene Tiefbahnhofprojekt wird aber sicher zu den schwierigsten Themen seiner achtjährigen Amtszeit gehören. Dies symbolisiert schon allein die Tatsache, dass vor dem Stuttgarter Rathaus zeitgleich zur Amtseinführung von Fritz Kuhn die Montagsdemonstration der Stuttgart 21-Gegner stattfand.
Es ist, wenn man so will, der letzte Akt eines traurigen Schauspiels. Der frühere Bundespräsident Christian Wulff und seine Ehefrau Bettina haben sich getrennt. Erst waren sie Deutschlands Traumpaar, dann kam der politische Absturz, dann auch noch das Enthüllungsbuch von Bettina Wulff. Und jetzt ist endgültig Schluss mit dem Vorzeige-Ehepaar.
Die Journalisten stehen wieder vor dem sandfarbenen Haus in Großburg-Wedel. Als Bettina Wulff mit ihrem schwarzen Skoda in die Straße biegt, klicken die Auslöser, die Kameraleute halten drauf. Die frühere First Lady sitzt am Steuer, sie trägt ein grünes Tuch. Und sie lächelt. Christian Wulff ist ausgezogen, heißt es. Bettina und die Kinder werden vorerst weiter in Großburg-Wedel leben.
Man kann vom Garten aus die Grundschule sehen, den Kirchturm sehen. Dahinter ist der Kindergarten. Also es ist einfach perfekt.
So beschreibt Bettina Wulff das Haus in einem Interview im Jahr 2010. Damals ist die Welt für die Familie noch in Ordnung. Dann kommt die Affäre um den Privatkredit, die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, der Rücktritt. Die Mitbürger in Burgwedel sind sich sicher, die Affäre und die Trennung, das gehört zusammen.
Es war eigentlich zu erkennen, weil, wenn ich jetzt ganz offen bin, er in diese Frau viel zu sehr verliebt war und nur in diese Frau geguckt hat und der alles bieten wollte. Und das konnte einfach nicht gut gehen. So konnte das nicht gut gehen.
Welche Frau möchte schon gern einen Mann haben, der versagt hat in Gänsefüßchen, ne? Aber erst da zeigt sich ja, wie gut eine Partnerschaft ist.
Mein Mann hat das schon vorausgesagt. Er hat gesagt, die beiden trennen sich. Das dauert nicht lange. Jetzt ist er nicht mehr Präsident. Jetzt trennen die sich.
In ihrem Buch Jenseits des Protokolls deutet Bettina Wulff mehrfach Eheprobleme an. Sie fühlt sich unwohl in ihrer Rolle als Präsidentengattin.
Nach dem Rücktritt hatte ich irgendwann endlich auch die Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, was zwischen uns beiden, zwischen Christian und mir, alles unausgesprochen wie selbstverständlich mitgelaufen ist. Dass ich mich zum Beispiel in bestimmte Situationen habe regelrecht hineinpressen und mir aufdiktieren lassen, wie man sich verhält, was man zu tun und zu lassen hat.
Was genau zur Trennung geführt hat, bleibt ein Geheimnis von Christian und Bettina Wulff. Zwar wird in Hannover schon seit Wochen getuschelt, die Affäre habe die Ehe zerrüttet. Die Wulffs kommentieren solche Spekulationen aber nicht. Christian Wulffs Anwalt teilt nur mit, ja, das Ehepaar hat sich getrennt, beide werden sich um den gemeinsamen Sohn kümmern. Aus der CDU-Zentrale in Hannover heißt es, kein Kommentar, das ist eine Privatsache. Diese Privatsache beginnt im Jahr 2006. Auf einer Südafrika-Reise lernt die Pressereferentin Bettina Körner den niedersächsischen Ministerpräsidenten kennen. Sie schreiben sich SMS, verlieben sich. Christian Wulff verlässt seine erste Frau Christiane. 2008 heiratet er Bettina. Die große Blonde steht im Rampenlicht. Und sie schwärmt gerne von ihrem Mann.
Seine offene, fröhliche, freundliche Art, auf jeden Menschen zuzugehen, das hat mich immens beeindruckt bei diesem Job, den er macht. Also immer noch wirklich auf jeden Menschen so zuzugehen und ihm zuzuhören, als wenn es gerade der erste an diesem Tag ist.
Danach ändert sich das Leben des Ehepaares komplett. Christian Wulff geht als 598-Tage-Präsident in die Geschichte ein. Bettina Wulff räumt später mit Rotlichtgerüchten auf. Seit dem Wochenende gehen die Wulffs getrennte Wege. Die Beziehung hält keine 7 Jahre.
Die Wulffs haben sich getrennt. Das war ein Bericht von Torben Hildebrand. Und damit endet auch das Echo des Tages für heute. Ich bin Anna Osius und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.